Zweimal Musik aus der großartigen neuen Apparat-CD The Devil's Walk, über die wir in der ersten Elektrobeat-Stunde ausführlich sprechen wollen. Und damit herzlich willkommen dem Apparat-Mastermind Sascha Rink und Nackt.
Hallo Olaf.
Hallo.
Mit dem vierten Apparat-Album, welches am 23. September erscheint, ist vieles, um nicht zu sagen alles, anders geworden. Es hat eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte und Apparat ist mittlerweile eine vierköpfige Band. Das letzte Mal warst du, Sascha, hier mein Studiogast im Zusammenhang mit Moderat. Sprechen wir über die Entstehung von The Devil's Walk. Das geschah ja in mehreren Arbeitsetappen. Die erste fand Anfang 2010, da war, glaube ich, gerade mal Pause bei Moderat, an der mexikanischen Westküste in einem kleinen Ort statt. Gemeinsam mit zwei Freunden und Mitstreitern, unter anderem Joshua von Telefon Tel Aviv. Wie lange wart ihr dort? Welches Studio-Setting fand Verwendung? Und welche waren die ersten Tracks, an denen ihr in Mexiko gearbeitet habt?
Zuerst war es ja so, dass wir eigentlich zu diesem Zeitpunkt dachten, dass Moderat schon vorbei war. Wir haben das ja damals so als 2-Monats-Projekt geplant und ist dann so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Das heißt, in dem Moment, als ich nach Mexiko gefahren bin, um da an dieser Platte zu arbeiten, war eigentlich für mich Moderat schon abgehakt. Mhm. Wir haben 2 Monate in Mexiko verbracht und haben da auch echt wirklich jeden Tag Musik gemacht, sind natürlich auch viel rumgehangen, aber es war eine sehr produktive Zeit. Also viele Songs wurden angefangen, zum Beispiel ganz klar Sayulita ist nicht auf dem Album gelandet, es war auf der DJ Kicks von mir letztes Jahr. Aber Sayulita hieß auch der Ort. Und dann gibt's zum Beispiel zu Blackwater vom neuen Album eine ganz gute Geschichte, weil der hat tatsächlich komplett seinen Anfang in Mexiko gehabt. Und selbst die Vocalspuren, die man da heute noch drauf hört, habe ich in Mexiko in meinem Kleiderschrank aufgenommen. Erst wirklich kurz. Wir hatten so ein ganz offenes Wohnzimmer. Da hat Fredo, der Gitarrist, hat so die Gitarre-Chords gespielt, die ganze Zeit im Loop. Und ich bin so mit so einem Rekorder ums Haus gelaufen und habe so den Text zusammengenuschelt. Und als er dann da war, bin ich wirklich unten in meinem Zimmer in diesen Kleiderschrank rein, den ich als Gesangskabine ausgebaut habe und habe den Text die Vocals aufgenommen, die man da heute auf dem Song noch hört.
Nach Berlin zurückgekehrt, hattest du dann erst einmal, so war zu lesen im Begleitschreiben, so eine Art Schreibblockade. Ablenkung hat dir das Angebot gebracht, eine CD für die K7 DJ Kicks Reihe zu kreieren. Du warst dann auch anschließend auf Tournee und da gab es ja diesen eben auch schon beschriebenen exklusiven Track darauf. Wie hast du die dann überwunden, diese Schreibblockade?
Wie du schon erwähnt hast, ich bin halt aus Mexiko gekommen und hatte, da ich halt auch in Mexiko so einen wahnsinnigen Run hatte, auf einmal in Berlin so totale Ladehemmung. Da war alles weg, was mich da vorher in Mexiko angespornt hat, Musik zu machen. Das ging wirklich 3 Monate lang, bis dann mein Freund und Manager Daniel mir dieses K7 DJ Kicks Angebot zugespielt hat. Das hat mich dann über den Sommer gebracht. Hab halt, nicht unbedingt, es hat ja auch mit Musik zu tun, das war halt super, nicht unbedingt Studiomusik, aber ich konnte mich halt daran auslassen und nach dem Sommer war dann halt wieder Album angesagt und ich musste irgendwie fast von vorne anfangen, auch so motivationsmäßig. Und da kam wieder Daniel ins Spiel und meinte, hey, ich habe hier den Nackt und der passt einfach da total rein in das Konzept. Sprich doch mal mit dem.
Nackt, muss man sagen, ist bekannt von Warren Suicide und war der Co-Produzent der neuen Apparat-CD oder ist der Co-Produzent. In seinem Studio hat dann die Platte auch die musikalische Gestalt angenommen, wie sie jetzt letztendlich auch vorliegt. Stimmte die Chemie von euch beiden von Anfang an oder war das ein etwas längerer Prozess der Annäherung? Denn Sascha war ja, wenn man mal die Zusammenarbeit mit Ellen oder Moderat ausklammert, eher dafür bekannt, als akribischer Nerd zu Apparatstücke alleine zusammenzufrickeln.
Na, wir haben uns im Studio kennengelernt. Sascha hat mir seine Ideen, die Sachlage vorgespielt. Und mich sofort eingeladen, eigentlich ohne Testballon, ob ich das machen will. Und ich war sehr geehrt. Und dann haben wir angefangen. Und es sah zunächst so aus, dass ich allein natürlich viel gemacht habe, um Sascha auch mal ein bisschen Abstand gewinnt. Und Sascha kam dann vorbei zum Rapport sozusagen. Und dass das alles gut geklappt hat und Sascha war jetzt nicht entsetzt, was ich da gemacht hatte.
Eher so wie ein Produzent, dass Sascha dann die Produkte begutachtet hat.
Na, ein bisschen, das war so die erste Phase. Das war so die, ich muss mich
als
beweisen.
Als ich ihn getestet habe.
Genau. Ja, genau. Und aber als wir die Hürde genommen hatten, haben wir uns immer öfter gesehen, bis wir dann am Schluss natürlich in zwei Räumen mit Glasscheibe gleichzeitig eigentlich die ganze Zeit zusammensaßen. Witzigerweise hauptsächlich bei Sascha im Studio, es war so eher das Brain der Operation und im Chichiri-Studio, in unserem Studio, wo die Räumlichkeiten ein bisschen großzügiger sind und auch so mehr an mehr so auf große Instrumentalaufnahmen, sag ich mal, ausgelegt. Da haben wir dann so Streicher-Overdubs gemacht oder ja, so das Großkino.
Wann begann eure Zusammenarbeit und wie lange haben sich dann die Aufnahmen hingezogen?
Wir haben uns, glaube ich, im September wurden wir kennengelernt und aufgrund der Terminkalender haben wir dann aber erst im November, glaube ich, oder sogar Dezember wirklich angefangen.
Nee, wir haben schon im November angefangen und haben so...
Aber die Testphase.
Genau, die Testphase. Und dann ging das eigentlich relativ schnell, weil da war ja irgendwann dann auch alles schon da. Ich wollte auch noch mal ganz kurz auf diese Mexiko-Nummer zurückkommen, weil was ich da mitgebracht hatte, war natürlich alles guter Stoff, aber ich habe es halt schon so ein bisschen übergearbeitet und wir mussten da so ein bisschen zurückbauen. Und das haben wir dann halt so im November gemacht und im Dezember haben wir nochmal dann wieder neu angefangen, da die Bausteine zu schichten. Und dann, ja, Dezember, Januar, dann war das Ding auch schon im Kasten.
Ging eigentlich, weil ich würde sagen, insgesamt haben wir das in einem Monat quasi, so arbeitszeittechnisch. Kann man das so sagen?
Produziert, ja. Der ganze andere Schmerz drumherum hat natürlich lang gedauert.
Vielleicht machen wir an dieser Stelle erst einmal einen kleinen musikalischen Cut und hören zwei weitere Stücke aus der neuen Apparatplatte, The Devil's Walk und Blackwater und Goodbye. Radio 1 Elektrobeats Studiogäste in der ersten Stunde sind Apparat und Nackt aus der Apparatband, der gleichzeitig auch Co-Produzent der neuen CD The Devil's Walk war. Diese ist der Elektrobeats Monats-CD-Tipp und Exemplar verlose ich unter allen kreativen Mail-Zuschriften, die mir ihre Gedanken, Gefühle zur neuen Apparatplatte zukommen lassen. Und Sie können sich auch ganz einfach künstlerisch von Apparatmusik inspirieren lassen und mir Fotos, Bilder oder Collagen zukommen lassen. Ihrer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Radio 1 Elektrobeats. Marlene Dietrich, alle 20 in 14482 Potsdam. Fax 0331 97 99 3 31 509. Elektrobeats@radio1.de.
Kennwort CD des Monats Apparat. The Devil's Walk ist ein sehr persönliches Album. Jeder Song beschreibt eine konkrete Situation, die du, Sascha, mit einer bestimmten Person erlebt hast. Blackwater, darüber hast du schon gesprochen. Der eben gehörte wundervolle Song heißt Goodbye und da gibt's eine Gastsängerin, Soap and Skin. Wie kam diese Kollaboration zustande?
Ja, grundsätzlich war das nicht geplant. Die Platte sollte eigentlich, als ich dann so rauskristallisierte, dass es doch eher schon eine vokallastige Platte wird, sollte sie eigentlich auch eine Sascha-vokallastige Platte sein. Zu diesem Song gibt's halt die Geschichte, dass ich da sehr, sehr lang dran selbst mich versucht habe. Es gibt halt wirklich vier verschiedene Versionen mit meinen Vocals drauf. Und davon hat mich keine so richtig gekickt und ich mochte aber immer den Song als solches. Und eines Nachts hatte ich dann mal so den Geistesblitz, einfach meine Vocals rauszulöschen und das Backing und meine Lyrics zu Anja zu schicken. Und die hat dann da an den Lyrics rumgeschrieben und in der gleichen Nacht noch eine Aufnahme gemacht, die uns am nächsten Morgen dann zu Ohren gekommen ist. Und
das klingt ja ganz flix.
Ja, das wollte ich damit sagen. Es ist halt wirklich meiner Meinung nach die einzig wirklich wahre Kollaborationsmethode, wenn es um sowas geht. Das muss halt einfach irgendwie aus der Hüfte geschossen kommen und aus so einem Moment heraus. Und deswegen fand ich das auch eine wahnsinnige Bereicherung der Platte, weil es halt trotzdem noch ein Song ist, der persönlich nah an mir dran ist, weil er ja auch noch auf meinem Text basiert zum Beispiel.
Woher beziehst du deine Textinspiration?
Naja, es gibt halt wirklich so manchmal auch ganz unscheinbare Momente im Leben, die einem trotzdem irgendwie im Kopf hängen bleiben. Und ich habe einfach manchmal, ja immer, wenn ich bemerkt habe, dass sowas immer wieder gekehrt ist, mal hinterfragt, worum es da ging in diesem Moment und dann auch vielleicht mal einen Text drüber geschrieben.
Notierst du dir das in irgendeiner Form? Also so, mir hat Karl Heidt von Underworld mal gesagt, dass der immer traditionell so ein Notizbuch mit sich rumschleppt, wie Brian Eno.
Das ist bei mir nicht so. Ich schleppe halt traditionell mein Telefon mit mir rum. Und meistens ist es wirklich so, dass in so Momenten, ich sitze irgendwie im Auto, werde gerade zum Gig gefahren, da habe ich dann irgendwie die erste zündende Idee und schreibe nur eine Zeile rein. Und dann entwickelt sich sowas eigentlich dann über ein Jahr. Da komme ich immer mal wieder drauf zurück und ändere was, schreibe was dazu. Und ja, ist halt eine lange Baustelle.
Gibt es für dich sowas wie einen inhaltlichen roten Faden, also was die Texte anbelangt?
Ja, es ist schon, die ganze Platte behandelt eigentlich schon Zwischenmenschliches. Es geht natürlich wahrscheinlich auch darum, wahrscheinlich auch deshalb, weil einfach während des ganzen Tourens und Studiohockens das Zwischenmenschliche sonst zu kurz kommt. Und dann arbeitet man das so auf.
Der Titel des Albums The Devil's Walk geht auf ein satirisches Gedicht aus dem Jahre 1812 zurück. Wie kam es zu dieser Wahl?
Ich habe die Geschichte jetzt schon länger nicht mehr erzählt und bin ein bisschen aus der Übung. das ist ganz einfach. Das ist ein Gedicht, das wurde vor 200 Jahren von Shelley geschrieben, so einem englischen Romantiker. Und ich hatte mal eine Phase, da habe ich mich ein bisschen so für die Früchte der romantischen Periode sozusagen interessiert und bin unter anderem auch auf dieses Gedicht von Shelley gestoßen und fand das halt, ich fand es passend, weil gerade sah es mal wieder aus, als würde unsere Welt gerade auseinanderfallen und dann las ich dieses Gedicht, wo es halt wirklich auch darum geht, dass der Teufel sozusagen gerade eine kleine Wanderung macht und auf seinem Weg ein paar Anwälte trifft und einen Richter und Government People. Und mit denen versteht er sich blendend, weil das anscheinend so aussieht, als wären die aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und ich fand das als politisches Statement ganz gut. Außerdem kommt noch hinzu, dass das Artwork der Platte eine ganz ähnliche Aussage hat.
Ja, das ist ja ein Holzschnitt, in dessen Mitte bist du so in einer mittelalterlichen Tracht zu sehen, umgeben von 7 Männern. Mhm. Symbolisch, also wenn man jetzt die Apparatband nehmen würde, müssten es ja eigentlich nur 3 sein.
Nee, die 7 Männer, die da drum rumstehen, das bin ja alles ich, wenn man da mal genau hinguckt. Und das Bild basiert auch auf einem Holzschnitt, der mal vor auch einer ganz schön langen Zeit von einem mexikanischen Künstler namens Posada gemacht wurde. Und der seines Zeichens auch sehr kritischer Mensch hat halt hat irgendwie so die gleiche Idee damit verarbeitet. Das halt, du siehst halt diesen Verkäufer in der Mitte des Bildes, der hinter dem halt auch so ein Teufel thront und den sozusagen so ein bisschen als seine Marionette bedient. Und Shelley, England, 200 Jahre zuvor, dann Posada, Mexiko, 100 Jahre zuvor und mir ist einfach aufgefallen, dass das ein Thema ist, was sich so ein bisschen durch die Geschichte zieht und es sieht ein bisschen so aus, als würden wir nicht wirklich lernen.
Ich habe gerade über die Apparatband gesprochen. Wer ist neben euch beiden noch beteiligt? An welchen Instrumenten?
Die Band teilt sich in 2 Teile. Die Jungs auf der Bühne, da sind wir zu viert. Sascha singt Gitarre, ich mache alles mögliche, Seiteninstrumente, Klavier, präparierte Kram. Wir haben einen Drummer dabei, der Jörg. Noch ein Keyboarder, Tastenmann, Multiinstrumentalist Ben Lauber, Transporterraum auch. Und das Konzept ist im Prinzip so, der Platte zu entsprechen. Also wir spielen im Prinzip hauptsächlich akustische Instrumente und die tweaken wir mit Hilfe von Effekten und Zeug so, dass es am Schluss dann wieder so eine elektronische, apparatische Wall of Sound wird alles.
Wer war neben euch beiden an der Einspielung der 10 neuen Apparatstücke im Studio beteiligt? Und vielleicht noch ein paar Ausführungen zu dem verwendeten Instrumentarium im Studio. Bisher war im Apparatsound der Laptop ja sehr dominierend, diesmal aber auch Ukulele und viele andere Seiteninstrumente. Bewusst diese Wahl oder hat sich das erst während der Produktion herausgeschält, die Instrumentierung?
Ja, klar war auf jeden Fall schon mal, dass es ganz, ganz viele akustische Instrumente und auch Seiteninstrumente geben wird, weil ich da einfach auf den Sound stehe.
Bei Ukulele, also hier auf der letzten Platte vom Pearl Jam Sänger, gibt es ja auch eine Ukulele Sounds.
Ich hatte aber eine Mandoline. Ich würde mal sagen, am Anfang, als es losging mit der Platte, war das überhaupt noch nicht klar, wie das instrumentiert wird. Da war auch noch nicht unbedingt klar, dass die jetzt doch überwiegend so akustisch ist. Ich wollte nur, dass sie sich irgendwie organisch anhört. Aber das kann man ja auch mit elektronischen Sounds erreichen, wenn man sie richtig platziert, richtig baut, ein bisschen schmutzig macht. Dann hat sich das halt so entwickelt. Schon allein, es hat halt angefangen, dass wir da so ein Bandcamp in Mexiko hatten, wo dann halt auch Fredo, ein Gitarrist, dabei war und auch Jörg, der Drummer. Und da haben wir halt vieles aufgenommen. Da gab es dann halt auch schon Saiteninstrumente. Dann hat zu Hause zum Beispiel, habe ich viele dieser Songs an dem Klavier angefangen. Das heißt, die ersten Ideenskizzen, die waren eigentlich Klavier und Stimme, bevor ich damit ins Studio gelaufen bin. Und dann, selbst wenn ich von dem Weg ein bisschen abgekommen bin, als ich da halt allein dran rumgetweakt habe an meinem Laptop, habe ich am Ende mich wieder darauf zurückbesonnen, dass das ein schönes Instrument ist und dass es eigentlich das Instrument vielleicht für den Song ist. Und dann ist zum Beispiel Goodbye wieder zu einem Klaviersong geworden und zwischendurch alle anderen 44.000 Versionen, die es davon gibt, die sind ganz elektronisch. Im Gegensatz.
Bislang sind Apparatplatten auf dem Shit-Katapult-Label erschienen. The Devil's Walk erscheint auf dem relativ frisch reaktivierten Mute-Label. Wie kam der Deal mit Daniel Miller und Mute zustande?
Der Herr Miller ist ja schon eine Weile so ein bisschen in meinem Dunstkreis unterwegs, weil zum Beispiel Marco und Daniel, meine Kumpels, kennen den schon sehr lange und da gibt es irgendwie eine Connection. Und irgendwie war meine Platte halt irgendwann fertig und uns war... mir ganz im Speziellen war wichtig, dass die nicht in so einem totalen elektronischen Kontext released wird. Weil es halt ganz oft international passiert, dass ich dadurch, dass ich aus Berlin komme, immer in so eine Techno-Ecke reingesteckt werde. Und ich, vielleicht ist es vermessen, aber ich fühle mich, als wäre ich ein bisschen mehr als das. Jetzt völlig ohne Qualitätsmerkmal, aber einfach, das wird dem nicht ganz gerecht. Und ich glaube, es ist einfach... für mich war die Lösung einfach, ein bisschen da rauszugehen und auf einem neutralen Blatt Papier nochmal anzufangen, die Geschichte neu anzufangen, neu zu schreiben. Und Mute ist da eine super Wahl, weil Mute zwar elektronische Roots hat, aber halt auch
sehr open-minded,
genau, musikalisch, ein sehr offenes, auch artist-orientiertes Label ist. Und Daniel Miller hat die Platte gehört, wollte sie sofort haben. Dann war ich 2 Monate fast im Urlaub nach dieser Plattenproduktion und währenddessen hat sich das halt alles dann so eingerenkt. Naja, und dann habe ich halt die meiste Zeit meines Urlaubs damit verbracht, halt über solche Parameter zu reden. Wie, wann, wo, Platte und keine Ahnung. Das war dann auch kein richtiger Urlaub, aber dafür bringt man, glaube ich, gern die Zeit auf unter Palmen.
Im Begleitschreiben eurer Plattenfirma Mute stand, wie ich finde, sehr passend, The Devil's Walk ist der Missing Link zwischen Steve Reich und Radiohead. Es gibt aber auch andere Namen, die als prägende Einflüsse genannt werden. The Cure, Roxy Music, James Blake oder Fortet. Ich habe in der Groove auch gelesen, dass es dir, euch sehr wichtig ist, das hast du eben auch schon gesagt, mit der neuen Apparatplatte vom Elektrofach zu Alternative umsortiert zu werden. Wie waren so die Reaktionen auf die ersten Konzerte? Weil Apparat-Sound ist natürlich, die Leute kennen deine ersten 3 Produktionen und plötzlich kommt doch etwas anderes.
Also zuerst will ich natürlich mal die Möglichkeit dieses Mikros vor mir nutzen und den Leuten erklären, dass so eine vergleichenden Namen nie vom Künstler selbst kommen. Das erfindet eine Industrie um diese Plattenidee drumherum. Ich schreibe das nicht. Ich schreibe nicht, dass ich finde, dass ich meine Platte wie dies und dies anhört.
Aber die stimmliche Ähnlichkeit zu Thom Yorke ist schon nicht zu leugnen.
Ja, na klar, es gibt ja auch musikalische Ähnlichkeiten zu Steve Reich und whatever. Wenn man will, findet man überall Vergleiche, ne? Aber ich wollte halt nur mal sagen, dass das sowas geht nie von jemandem selbst aus. Ja, der zweite Teil deiner Frage, da ging es ja darum, wie es am Anfang losging, wie Konzerte funktioniert haben. Wir sind natürlich ein kleines oder auch ein größeres Risiko da mit dieser ganzen Sache eingegangen. Man macht sich ja damit auch ein bisschen angreifbar, wenn man sich immer wieder verändert und den Leuten irgendwas vorsetzt, was sie jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet haben. Und dabei verliert man Leute und gewinnt Leute hinzu. Ich muss persönlich sagen, dass ich sehr, sehr, sehr positiv überrascht bin, wie viele Leute da mitgehen. Dass es dass Leute auch ein bisschen offener werden und es einfach auch um Qualitätskriterien geht und nicht einfach nur drum, okay, das ist jetzt nicht elektronisch genug. Und da wurde das sehr, sehr offenherzig empfangen. Wir haben auch schon wirklich viele, viele große Bühnen bespielt, teilweise zu so Main-Zeiten. Und da denkt man dann schon, oh Gott, jetzt stehe ich da mit so einem tendenziell doch eher ruhigen Set, ohne dass die Leute die Platte kennen, weil wir spielen fast nur neues Material. Und die Leute stehen eigentlich nur davor, weil sie dir ein gewisses Vertrauen entgegenbringen durch das, was du halt vorher schon gemacht hast. Und dann denkt man sich, oh Gott, das will ich jetzt nicht enttäuschen, spielt und dann nach der Show ist man, fällt einem Stein vom Herzen, weil es halt doch super funktioniert hat.
Als nächstes habe ich Soft Voices, Die und Bang in the Void aufliegen. Besonders das Letztgenannte hat für mich eine tolle so Minimal-Music-Atmosphäre. Gibt es zu den beiden Titeln so eine Art Background-Story?
Ja, wenn ich jetzt wüsste, welche das sind. Nein.
Lass uns danach drüber reden.
Okay.
Ich weiß natürlich, welche das sind, aber man muss drüber nachdenken. Wir haben ja immer Arbeitstitel und die halten bei uns sehr, sehr lang.
Radio 1, Elektrobeats mit Sascha und Nackt von der Apparatband als Studiogästen. Und die neue CD The Devil's Walk verlose ich unter den kreativsten Hörerzuschriften, die sich von der Musik der neuen Apparat-CD inspirieren lassen. Mails an elektrobeats als ein Wort at radio1.de. Kennwort, CD des Monats, Apparat. Die begleitende Playlist zur heutigen Sendung finden Sie auf der Elektrobeats-Website unter www.radio1.de. Zuletzt gehört The Soft Voices Die und Bang in the Void. Und wir sollten die Stories nachliefern, nachdem wir jetzt die Titel gehört haben, weil die haben ja verschiedene Arbeitstitel durchlaufen.
Die haben auch beide völlig gegensätzliche Geschichten, weil der zweitere Song eben ist eine ganz, ganz alte Nummer, die ich schon seit 4 Jahren mit mir rumschleppe. Der hatte auch Vocals zum Beispiel und hatte früher gar nicht, der wurde nicht so auf Schlaginstrumenten gespielt. Das waren irgendwie Rhodes und Gitarre. Und dann ist irgendwann halt Kollege Nackt mit ins Spiel gekommen und hat halt die Vocals wegrationalisiert. Und ich habe gesagt, okay. der Soft Voices Die Song, der davor lief, ist das komplette Gegenteil, weil das ist der Song, der erste Song, den ich mit Nackt zusammen im Studio geschrieben habe. Somit ein sehr junger Song, der in der absoluten Endphase des Albums erst entstanden ist. Also ist es lustigerweise, sind das zwei komplett so von der Entstehungsgeschichte ganz gegensätzliche Songs, die sich aber ähnlich anhören, weil halt in der Produktionsphase wir so eine Soundvision hatten und ja, da mussten die dann reingestopft werden.
An welchen der 10 Songs habt ihr euch besonders die Zähne ausgebissen? Also welcher war in der Entstehungsgeschichte so durch Blut, Schweiß und Tränen gekennzeichnet?
Es gibt auf jedem Album immer so einen und normalerweise müsste mir das gerade so ins Gedächtnis schießen. Mir fällt es gerade nicht ein.
Ich habe so nein, das Gefühl, dass wir am meisten Arbeit hatten wir wahrscheinlich mit den Songs, die auch noch am meisten elektronisch jetzt klingen. Also ich glaube, die ganzen Sachen, wo wir wirklich alles fast akustisch haben, die haben eigentlich immer, da waren wir schneller fertig mit. Kann es sein?
Jetzt fällt's mir ein. Ja, du hast total recht. Das liegt auf jeden Fall daran, weil du hast ja vorhin schon mal irgendwann erklärt oder was weiß ich, wann du das erklärt hast. Du hast gesagt, wir mussten ja, da wir die ganzen Songs akustisch eingespielt haben, erstmal die Songs fertig schreiben, die Substanz des Songs, um dann aufnehmen zu können. Und dann war das eigentlich auch meistens abgehakt. Bei den elektronischen war es halt so, wie auch schon früher in meiner ganzen Elektronik-Mucker-Vergangenheit, dass man zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, den ganzen Song noch zu ändern. Und da macht man halt zu oft Gebrauch von. Und einer davon war Candil der Yacalle, wenn man das so richtig ausspricht. Leider ist mein Spanisch echt schlecht, aber der Titel ist toll, weil da geht es um ein spanisches, mexikanisches Sprichwort, das jeder selbst nachschlagen muss. den können wir ja vielleicht nochmal hören, wer weiß schon, ob wir dafür Zeit haben. Auf jeden Fall ist das ein sehr elektronischer Song, auch ein bisschen untypisch für die Platte, aber der war anstrengend.
Das ist der 5. auf der Platte. Vielleicht an dieser Stelle die Frage, welche der 10 Tracks ihr in eurem Konzertprogramm habt. Gibt es da auch älteres Apparatmaterial? Und als ich euch unlängst im Konzert erlebt habe, jetzt auch auf dem Berlin-Festival, da ist auch Rastinäs immer dabei. Also ein Song von Sascha gemeinsam mit Moderat.
Ja, wir spielen sozusagen einen Rastinäs-Cover, weil ich den Song nach wie vor gern mag und den auch immer live gern gespielt habe. Und ich fand das ein bisschen interessant, da so eine Band-Version draus zu bauen. Und das ging auch überraschenderweise sehr, sehr schnell. Hat sich irgendwie angeboten, was eigentlich für den Song spricht, wenn man den in vielen Versionen spielen kann und der Song immer noch so dasteht, wie er eigentlich gedacht war. Wir spielen ansonsten eigentlich nur noch Arcadia von meiner Worlds-Platte und vielleicht später noch ein paar mehr. Aber erstmal wollten wir uns wirklich tatsächlich auf das neue Material konzentrieren und da spielen wir eigentlich bis jetzt nur zwei Songs oder vielleicht drei nicht von der Platte.
Welche sind das? Sind die besonders schwierig live umsetzbar?
Nicht unbedingt. Also das sind so, sogar die beiden, die wir eben gerade gehört haben, weil die
die Songs, sagen wir mal, mit Stimme, die Lieder, die sind, damit wollten wir uns halt zuerst beschäftigen, weil es ging ja darum, jetzt auch eine Band zu formen und da irgendwie zusammenzukommen. Und ich glaube, dass diese Stücke, die werden wir auf der Tour auf jeden Fall auch spielen und wir arbeiten auch ehrlich gesagt schon dran, ist halt tatsächlich nochmal ein Step für uns, diese Instrumentalstücke so emotional auch so auf den Punkt drüber zu bringen, wie die Songs mit Stimme.
Ich habe mal durchgezählt, es geht bis November nonstop weiter. Ihr spielt 30 Konzerte überall in Europa, besonders viel auch in England und in Frankreich. Ash Black Whale war die erste Single aus Kopplung. Welche folgen als nächstes und gibt es auch Remixe durch andere Musiker? Sind da welche geplant?
Der nächste Single-Song wird Song of Lost sein. Davon gibt es tatsächlich Remixe und zwar gibt es da einen Remix der Gruppe Mogwai. Was ich ganz interessant finde.
Die ja auch auf dem Berlin-Festival aufgetreten sind.
Genau.
Am zweiten Abend.
Und ich wollte nicht besonders viele Remixe haben für diese Platte, einfach weil ich auch nicht unbedingt finde, dass sie in Club-Kontext gehört. Deswegen will ich gar nicht erst versuchen, die irgendwie von klubigen Leuten mixen zu lassen. Was ich aber sehr wohl interessant fand, war der Gedanke, einfach andere Leute das interpretieren zu lassen. Also Leute, die einfach vielleicht auch einen anderen Background haben. So wie halt Mogwai zum Beispiel oder für die Single, die dann danach kommen wird, wird es auch ähnlich erstmal fremdartige Remixer geben.
Gibt es da schon Überlegungen oder ist das noch ein großes, streng gehütetes Geheimnis?
Ja, früher hätte ich da natürlich jetzt sofort mit der Pistole, wäre ich da rausgeschossen. Heutzutage muss ich da total aufpassen, dass mir danach nicht irgendwer Label, Promoter oder Manager auf die Finger klopft. Deswegen lehne ich mich da lieber nicht aus dem Fenster.
Okay. Sascha und Nackt, bedanke mich sehr für den Studiobesuch, wünsche viel Erfolg und Spaß bei den nächsten Konzerten und natürlich großen Erfolg mit dem Album. Und wir hören jetzt den von dir angekündigten Song, den fünften, Kandil. Am besten du sagst den selbst nochmal an.
Kandil der Kaie.
Danke euch sehr.
Tschüss. Ja, danke dir. Tschüss.
Tschüss.